Ja, dann möchte ich nochmal erneut die Gäste ganz herzlich begrüßen. Es geht um Wissenschaftskommunikation. Wir sind also ein Seminar, ganz bunt gewürfelt von der Universität Münster und auch von der Fachhochschule in Münster. Wir haben im Vorfeld das Thema bekommen, Eiskeller, also den Raum Eiskeller bekommen und das Thema Klimawandel dazu bekommen. Wie gesagt, wir sind ganz bunt gemischt. Wir haben uns mit 12 Personen für dieses Thema Klimawandel entschlossen. Und ja, als wir dann zusammengesessen haben, hat sich so ergeben, dass keiner von uns wirklich irgendwas in dem Bereich, was mit Klimawandel zu tun hat, wirklich studiert. Für uns war dann also, wir mussten uns unser Wissen aneignen, wir mussten Wissen irgendwie in uns aufsaugen, was mit dem Klimawandel zu tun hat. Und wir haben auch ganz, ganz viele Gespräche mit Wissenschaftlern geführt, mit Experten geführt im Vorfeld. Von unserer Seite sind so Begriffe gefallen wie Erderwärmung, wie Unwetter werden immer mehr. Das ist aber das Wissen, was wir im Vorfeld hatten, was Alltagswissen ist. Es geht hier jetzt aber um Wissenschaftskommunikation, um wissenschaftliches Wissen. Und da sind natürlich ganz andere Kriterien vorhanden. Also es sollen Methoden gebraucht werden, die transparent sind, wo jeder Wissenschaftler nachvollziehen kann, was für Ergebnisse oder wie man auf diese Ergebnisse gekommen ist. Und dann ist natürlich ganz wichtig, Transparenz, das Wissen soll nach außen getragen werden im Nachhinein. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, wir versuchen den Klimawandel wir haben uns da sehr eingearbeitet, sind also, ich würde mal behaupten, nicht mehr wirklich Laien, was das Thema Klimawandel betrifft, möchten aber dieses Thema weiter nach außen tragen und auch den Besuchern hier jetzt heute zugänglich machen. Wir haben heute Mittag, wie gesagt, schon eine Runde gehabt und haben mit Professor Brehler gesprochen, der ist Mediziner, Umweltmediziner und Allergologe. Der hat uns also ganz viel erzählt über die Veränderungen, die den Menschen betreffen, hingehend zum Klimawandel. Professor Werner ist Geowissenschaftler, hat uns allgemein was zum Klimawandel erzählt. Da ist zum Beispiel auch der Begriff Mediterranisierung gefallen. Und Dr. Peters ist Meteorologe bei einer Versicherung. Hat uns dann erzählt, welche neue Herausforderungen durch den Klimawandel einfach in einer Versicherung oder für die Versicherung auf einen zukommen. Jetzt haben wir das Gespräch mit Herrn Vogt. Sie sind Leiter des Botanischen Gartens in Münster. Was ist Klimawandel? Welche Bedeutung hat der für Sie?
Für mich, das ist ich fange mal folgendermaßen, also vielleicht zum Verständnis. Ich bin Ökologe, das heißt, ich versuche nach Möglichkeit, irgendwie in Zusammenhängen zu denken oder in Zusammenhängen irgendwie Phänomene zu sehen auch. Ich müsste vielleicht etwas vorwegschicken, und zwar so ein bisschen Grundverständnis. Ich weiß nicht, was da bei Ihnen vorhanden ist. Ich tue mal so, als wäre wenig da und hoffe mal, dass ich ein bisschen mehr habe. Gehen Sie mal davon aus, dass die Pflanzendecke, die Tiere und so weiter, die wir hier auf der Erde haben, dass sie den Raum ausfüllen, der ihnen zur Verfügung steht. Das heißt, das Land, das Wasser und stellenweise sogar die Luft. Jetzt ist es aber so, dass die Pflanzen und die Tiere und die Menschen nicht unbedingt sich da aufhalten, wo sie gerne wären, wo es so richtig schön wäre, sondern da, wo letztendlich die Konkurrenz das zulässt. Das heißt, ich wäre in der Gesellschaft vielleicht auch lieber in einer anderen Position, aber die Konkurrenz lässt das nicht zu. Das Gleiche gilt für die Tiere und die Pflanzen. Klassisches Beispiel, es wäre ganz leicht, hier Edelweiß zu pflanzen. Das würde so einen guten Meter groß werden. Aber das Problem ist, die Brennnesseln und so weiter sind hier viel konkurrenzstärker und würden dieses Edelweiß zum Beispiel verdrängen. Das heißt, wir haben eine Situation, dass die Pflanzen sich an ihren Lebensraum angepasst haben. Das dauert relativ lange, aber irgendwann haben die sich angepasst. Jetzt ist ganz wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass wir nicht in der Natur leben. Das heißt, wir haben in Deutschland oder Mitteleuropa fast gar keine Natur mehr, sondern wir haben nur noch Kultur. Das heißt, alles das, was Sie irgendwo sehen, ist wahrscheinlich schon mal in irgendeiner Form von Menschen beeinflusst worden. Sei es, dass es irgendwie entwässert worden ist, umgepflügt, umgegraben Oder im Zweifelsfall, wenn wir da unten gar nichts gemacht haben, dann haben wir irgendwie durch die Niederschläge, die zum Beispiel nährstoffreich sein können oder sauer, die Vegetation dementsprechend verändert. Und die Pflanzen haben jetzt in Anführungsstrichen das Problem, dass sie natürlich nicht so mobil sind, die meisten jedenfalls nicht. Wenn man davon ausgeht, von den treibenden Wasserpflanzen, sind die meisten standortsgebunden. Am längsten stehen logischerweise irgendwelche Gehölze auf einer Stelle. Und das führt dazu, dass die Pflanze eigentlich immer die Summe aller Einflüsse speichert und abbekommt. Das heißt, ein Baum zum Beispiel, der hier seit 100 Jahren steht, hat in den letzten 100 Jahren alles mitbekommen an Umwelteinflüssen, was sozusagen auf ihn eingewirkt hat. Das gilt eigentlich für jede Pflanze. Das heißt, sie haben einmal die Temperatur natürlich, dann haben sie die Niederschläge, sie haben die das Nährstoffangebot und sie haben natürlich die Konkurrenz, die ich ganz am Anfang mal erklärt habe. Das heißt, die Pflanze spiegelt letztendlich das wider, was an dem Standort in langer Zeit sich irgendwie akkumuliert hat, was da also in irgendeiner Form durch die Summe der Einflüsse entstanden ist. So sind letztendlich Pflanzengesellschaften entstanden. Das heißt, wie und welche Pflanzen in einem Biosystem zusammenstehen. Und je vielfältiger das ist, desto höher ist dieser Begriff Biodiversität, also die Vielfalt. Das muss nicht immer nur das sein, was wir sehen. Es gibt auch ganz kleine. Es gibt zum Beispiel, ja, hier sollten die nicht wachsen, aber hier gibt es so einige Algen und sowas, die aufgrund der Wärme durch die Lampen oder durch den Menschen oder so sich hier schon angesiedelt haben. So, das ist die Grundvoraussetzung, wenn ich dieses System sehe. Der Mensch ist da auch drin, genauso bildet seine Gesellschaften, hält sich auf und verändert seine Umwelt. Wenn das jetzt alles ganz langsam geht, also sagen wir mal natürlich, wobei der Mensch natürlich Bestandteil der Natur ist, wir können uns nicht nach außen stellen, sondern dieses anthropozentrische Weltbild, der Mensch steht im Mittelpunkt der Dinge, irgendjemand hat dann mal gesagt, und deshalb allem im Wege, aber da kann man drüber diskutieren. Jedenfalls, dieses System ist als solches erstmal stabil, wenn sich nicht irgendwelche Faktoren verändern. Die Summe der Faktoren, die sich verändern können, die kann natürlich relativ hoch sein. Das heißt, das könnte trockenbar sein, das kann nährstoffarm werden und so weiter. Und wenn das langfristig passiert, kann man das verfolgen. Wir reden jetzt über tausende Jahre langfristig. Und die Vegetation zum Beispiel und die entsprechenden Tiere und so weiter können sich anpassen. Das heißt, die Synchronität eines Systems ist ganz wichtig. Wenn irgendwas blüht, sind zeitgleich auch die Insekten oder sowas so weit, dass die kommen. Wenn die Insekten da sind und die Raupen da sind, dann haben die Vögel was. Und wenn die Samen so weit sind, dass sie runterfallen, dann ist unten schon so die erste Kompostschicht, in Anführungsstrichen, bis das dann irgendwann wieder von vorne anfängt. Das heißt, das ganze System ist in sich synchron. Der Mensch hat da natürlich sehr intensiv eingegriffen. Das sieht man, dass wir kaum noch natürliche Systeme haben. Wir haben eigentlich nur noch naturnahe Systeme. Das heißt, es ist ähnlich wie in der Natur, aber nicht ganz natürlich. Und das führt dann dazu, dass irgendwie die Vegetation sich so hält. So, wenn jetzt Folgendes passiert, irgendein Faktor, zum Beispiel der Regen bleibt aus, ist das schon ein ganz intensiver Faktor, dann würde sich die Vegetation verändern. Wenn das langfristig ist, kann die Vegetation sich anpassen. Das macht sie schon relativ lange, dass sie sich anpasst. Das heißt, nach der Eiszeit war hier logischerweise gar nichts erstmal. Dann sind die Birken gekommen, dann sind so Krähenbären gekommen, so kleine Pflanzen, aber alles über ganz, ganz lange Zeiträume. In der letzten Zeit, also ich sag mal in den letzten, keine Ahnung, von mir aus 100 Jahren oder so, die Anfänge habe ich natürlich nicht miterlebt, aber die letzten 50 Jahre habe ich gut miterlebt. Das heißt, irgendwas geschieht in dem System, ohne dass man erstmal genau sagen kann, welche Ursachen. Das heißt, es verschiebt sich zum Beispiel, der Frühjahrsbeginn verschiebt sich. Das heißt, es gibt sogenannte phänologische Untersuchungen. Der Zeitraum, wenn bestimmte Knospen schwellen, wenn bestimmte Knospen aufbrechen und blühen, und wenn die Frucht ansetzt. Also wir sind jetzt bei der Blüte. Das verschiebt sich so im Normalfall, oder sagen wir mal, in den letzten 100 Jahren hat sich das verfrüht um ungefähr knapp 20 Tage nach vorne. So, das heißt, die fangen 20 Tage ungefähr früher an zu blühen als vor 100 Jahren. Das Gleiche geht nach hinten im Normalfall. Das heißt, die Vegetationsperiode verlängert sich. Das heißt, die Pflanzen sind länger in der Lage zu wachsen. Wenn das jetzt so ist wie bei uns ist das alles noch relativ okay, sag ich mal so. Das heißt, wenn es warm wird, irgendwann kommt dann der Regen, sodass das alles irgendwie dann doch noch funktioniert. Aber es führt dazu, dass zum Beispiel durch diese verlängerte Wachstumsperiode und durch die doch etwas erhöhten Temperaturen die Pflanzen schneller wachsen. Das heißt, was man global messen kann, ist zum Beispiel einen verstärkten CO2-Ausstoß durch Pflanzen, weil einfach viel mehr Pflanzenmasse da ist. Die Erhöhung des CO2-Ausstoßes führt wiederum dazu, dass Pflanzen schneller wachsen, weil Pflanzen kommen mit mehr CO2 klar als wir. Dann würden die ein bisschen besser wachsen. Was man manchmal macht, dass man Gewächshäuser sogar mit CO2 düngt. Da wird einfach CO2 reingeleitet, um zu düngen. In der Natur ist es so, CO2-Gehalt erhöht sich etwas, Pflanzen wachsen schneller, mehr Biomasse. Das führt jetzt zum Beispiel bei Gehölzen dazu, dass sie weniger Holzstoff aufbauen. Der Name ist Lignin von diesem Stoff. Ohne Schleifwerbung zu machen, können Sie sich überlegen, es gibt eine Holzhandlung in Münster, die das übernommen hat, dieses Lignin. Und das heißt, die haben weniger Lignin und anders Lignin eingelagert und die Zellen sind anders gewachsen. Bei den Nadelhölzern ist das so, dass sich die Harzzusammensetzung verändert und auch das Harz selber, also die Menge an Harz, sich verändert. Das führt wiederum dazu, dass die schädlingsanfälliger werden, zum einen, zum anderen aber auch, dass sie bruchanfälliger werden. Das heißt, dass sie bei extremen Wettersituationen, sei es Winde, sei es Regen oder was auch immer, schneller dazu neigen zu brechen. Also schädlingsanfälliger und brechen schneller. Also das sind diese beiden Faktoren, die dazu führen. Dann sieht es so aus, dadurch, dass zum Beispiel der Blühzeitpunkt verändert worden ist, ist nach vorne geschoben, kann das sein, dass bestimmte Insekten, also bestimmte Populationen, da so schnell nicht hinterherkommen. Das heißt, wir haben im Frühjahr eine Blüte, aber noch keine Insekten unter Umständen. Das wird natürlich dazu führen, dass die Befruchtung, die Bestäuber fehlen. Das heißt, die Insekten, die von Blüte zu Blüte fliegen, die dann entsprechend bestäuben, das würde zum Beispiel fehlen. Oder aber die Insekten sind schneller, kann auch sein, aufgrund irgendwelcher Bedingungen. Das heißt, ich habe jede Menge Raupen, ob der Gärtner die jetzt gerne hat, sei mal dahingestellt. Aber es sind jede Menge Raupen da, aber das Grün ist noch nicht da. Das heißt, die Raupen hätten dann zum Beispiel nichts zu fressen. Das wäre das gleiche Problem. Das heißt, die Synchronität, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, die muss stimmen. Und die geht langsam, aber sicher läuft die so aus dem Ruder. Das kann man also im Detail sehen an bestimmten Pflanzengesellschaften, die irgendwie, das ist also ganz schwierig jetzt so quantitativ festzuhalten, da ist immer noch so ein bisschen Bauchgefühl dabei, wenn man lange in der Natur war, dass man irgendwie merkt, irgendwas ist nicht mehr so. Aber man kann es aber stellenweise auch messen, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit CO2-Anstieg und so weiter und so fort. Jetzt haben Sie dieses System und bestimmte Pflanzen haben Schwierigkeiten. Es gibt zum Beispiel Pflanzen, das sind Frostkeimer, die brauchen Frost, um zu keimen. Das heißt, der Samen fällt auf die Erde, wenn der keinen Frost kriegt, würden die Pflanzen nicht keimen. Oder durch den Frost werden bestimmte Stoffwechselvorgänge angeregt, das heißt so eine Initialzündung, um irgendwie zu keimen oder um auszutreiben oder irgendwas geschieht. Wenn das nicht geschieht, sind die Frostkeimer zum Beispiel im Nachteil. Das heißt, in diesem System würden jetzt irgendwelche anderen größer und stärker werden und gewinnen und würden die wegdrängen. Denen würde jetzt nur überbleiben, und das passiert auch tatsächlich, zwar ganz langsam, Richtung Norden zu wandern. Das heißt, alle, die Kälte brauchen, wandern ganz langsam Richtung Norden oder alternativ, was man auch feststellen kann, wandern hoch. also ins Gebirge rein. Da verschieben sich auch die Zonen, wo bestimmte Vegetation ist. Das heißt, entweder geht es nach oben oder nach Norden. Und da es in der Natur eigentlich keine Systeme gibt, die frei oder offen sind, sondern die werden sofort besetzt, kommen irgendwelche anderen Arten. In unserem Fall sind das häufig Arten, die irgendwie aus dem Mittelmeerraum kommen, Afrika oder verstärkt auch jetzt aus China oder Amerika durch die Mobilität, die wir eben haben, durch Flugzeuge, durch Schiffe, durch was weiß ich, also kommt das alles hier. Jetzt könnten Pflanzen in dieses System reingehen, und das tun sie auch, und übernehmen so bestimmte Systeme und verdrängen die eigentlich heimische Vegetation. Das heißt, von heimischer Vegetation spricht man dann, wenn man Pflanzen hat, die ungefähr so zu der Zeit, als Kolumbus Amerika in Anführungsstrichen entdeckt hat, so lange schon etabliert sind. Das sind Pflanzen, von denen man sagt, das sind unsere. So. Und was dazu kommt, wären Neubürger oder Neophyten, also neue Pflanzen bei den Tieren, Neozoo oder so, also neue Tiere, je nachdem. Da wandern immer mehr ein. Normalerweise in einem intakten System hätten die gar keine Chance. Sie kämen gar nicht rein, weil das intakt ist. Jetzt ist das System aber gestört, jetzt können die reinwandern. Wir haben zurzeit, also die botanischen Gärten und die Ökologen untereinander, wir beobachten das natürlich, wir tauschen uns auch weltweit aus. Wir haben für die Welt sozusagen jetzt ein Kataster erstellt. Und da sind zurzeit 100 Worst Cases drauf, also 100 Pflanzen, die man möglichst, wenn man sie sieht, ausrotten sollte, weil die so extrem konkurrenzstark sind, dass sie also ganze Systeme zerstören können. Bei uns hält sich das noch in Grenzen, aber wenn man so Richtung Mittelmeerraum geht, ich war im letzten Jahr nochmal auf Sizilien, also da gibt es Pflanzen, da konnten die Leute praktisch nur ihre ganzen Weinberge und alles verlassen, weil die da nicht mehr gegen ankommen. Das heißt, es entstehen bestimmte Bedingungen und Situationen, die Pflanzen ganz stark fördern. Ich habe die Runde gemacht, habe ein paar Pflänzchen mitgebracht mal, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben oder wenn nicht, wo Sie in Zukunft darauf achten sollten. Ich nehme mal dieses Teil hier so. Das wirkt im ersten Moment so ein bisschen wie eine Walnuss vielleicht, so eine Pflanze. Das ist ein Götterbaum. So, Götterbäume. Die sind mal irgendwann hier so hingepflanzt worden, kommen ursprünglich aus dem Japan-China-Raum, manche von denen, und waren so ganz attraktive Solitärbäume in irgendwelchen Parkanlagen. Die verbreiten sich mittlerweile so dermaßen stark, dass im Mittelmeer wirklich Weinberge und so weiter verlassen werden, weil sie nicht gegen diese Pflanze ankommen. Nicht nur, dass sie sich so aussehen, sondern weil die auch so Wurzelausläufer machen, das heißt, die Wurzeln, da überall, wo die ein bisschen verletzt sind oder was passiert, kommt der neue Baum. So, das Ding, wenn Sie mal Promenade oder irgendwo am Aasee gehen Sie mal spazieren, überall steht mittlerweile Götterbaum. Ja, sicher, natürlich.
Sag ich mal, steht der auf Ihrer Liste, auf der Worst Case?
Ja, natürlich steht der okay. Da drauf. So, dann eine Pflanze, die Sie wahrscheinlich alle ganz schön finden, weil sie auch mal ein bisschen angepflanzt worden ist, der Schmetterlingsflieder. So, der Schmetterlingsflieder ist auch so eine Pflanze, die hier reingewandert ist und sich extrem stark ausbreitet. Hier bei uns hält sich das auch noch in Grenzen. Wir sind also wirklich so ein bisschen begnadet in unserer Region, muss man immer wieder sagen. Aber dieser Schmetterlingsflieder, auch Mittelmeerraum, das heißt, die haben ja noch deutlich weniger Niederschläge als wir hier. Das trocknet ja so langsam aus. Da wächst er extrem. Wir haben jetzt Glück gehabt, sag ich mal, dass der letzte Winter zur Abwechslung mal wieder ein bisschen kalt war. Da hat sich das mal so ein bisschen wieder nivelliert. Aber ich habe jetzt beobachtet, alles das, was man dachte, was eigentlich so abgestorben ist, nicht nur von denen, sondern auch von einigen anderen, treibt jetzt doch von unten wieder durch. Das heißt, das war nicht so ganz gewaltig. Und dieses gelbe Blümchen hier, jeder von Ihnen, der irgendwann mal Autobahn gefahren ist oder so, der muss es gesehen haben. Autobahnen, der Mittelstreifen, voll gelb blühend, an der Bahn entlang, hier alten Berge, überall. Das ist das ungleiche Senecio, wie heißt das denn auf Deutsch, das ungleiche Geißkraut. Das ist eine Pflanze, die wuchert so dermaßen stark. Und wenn Sie sich überlegen, dass wir die vor 15 Jahren hier noch gar nicht hatten, keine einzige, Und jetzt finden Sie keine Stelle, wo keine steht. Da sehen Sie, dass Systeme also ganz extrem durcheinandergebracht werden. So, jetzt verändert sich also die Vegetationsdecke und offensichtlich hat das was mit irgendwie damit zu tun, dass es doch wohl etwas wärmer wird in der Summe. Ich kann das machen andere Wissenschaftler, die das untersuchen, aber das würde zu unseren Ergebnissen passen, die Veränderung. Jetzt ist es nicht nur so, dass die Pflanzendecke sich in irgendeiner Form verändert, sondern auch die Inhaltsstoffe. Ich sagte vorhin schon, beim Lignin passiert das, bei den Harzen passiert das. Was aber auch ist, dass die Inhaltsstoffe der Pflanzen sich verändern. Sie wissen vielleicht, wenn Sie Gewürze pflanzen, sagen wir mal, so diese klassische Mittelmeer, diese Mittelmeergewürze, was ist das Zeug denn? Rosmarin, Lavendel, Salbei, Thymian, was es so alles gibt. Thymian ist auch heimisch, kommt bei uns auch vor. Je weniger Sie den düngen und je wärmer und je ärmer die Pflanze steht, desto mehr Inhaltsstoffe hat die. Das heißt, wenn Sie richtig leckere Sachen haben wollen mit vielen Inhaltsstoffen, müssen Sie an die Grenze rangehen vor Völlerei. Das gilt für den Menschen ja auch. Das heißt, wir sind, je gesunder wir sind, desto weiter sind wir von der Völlerei entfernt und natürlich vom Verhungern. Also dazwischen sollte man sich schon aufhalten. Das heißt, wenn Sie Ihre Kräuter haben, nicht düngen, dementsprechend intensiver ist der Geschmack. Und Sie haben weniger Biomasse, aber intensiv. Die machen das natürlich nicht für uns, dass sie irgendwie riechen oder irgendwie Inhaltsstoffe haben, sondern das ist meistens ein Fraßschutz, das heißt, damit sie nicht gefressen werden. Wer beißt schon als Tier so gerne in so einen Rosmarin rein, weil der so intensiv riecht oder was weiß ich. Das gilt für alle Pflanzen. Was sich auch verändert hat, das sind jetzt diese Inhaltsstoffe, die wir so bewusst wahrnehmen, das sind die sogenannten sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Das sind Stoffe, die wir relativ häufig in der Medizin einsetzen oder die auf uns irgendwie zum Beispiel eine allergische Wirkung haben oder eine direkte Kontaktallergie, also jetzt nicht eine echte Allergie oder so eine Kontaktdermatitis, eine Wiesendermatitis und so weiter und so fort. Das hat sich also deutlich verändert. Jeder von Ihnen, der zum Beispiel irgendwelche Doldenblütler hat, das sind die so einen weißen Teller, meistens weißen Teller haben, der kann auch gelb oder grün sein. Dazu gehört die Möhre, dazu gehört die Petersilie, dazu gehört die Pastinak, dazu gehört auch der Riesenbärenklau, den kennen Sie vielleicht. Alle diese Pflanzen haben sich dahingehend verändert, dass sie alle phototoxisch geworden sind. Das waren sie immer schon so ein bisschen, aber im Moment sind sie extrem phototoxisch. Vom Riesenbärenklau weiß man das, wenn man da zufällig, der steht meistens am Bachläufen, wenn da jemand mit Bikini oder Badehose durchgeht, der kann dann wahrscheinlich gleich ins Krankenhaus gehen, weil sie kriegen Verbrennungen bis dritten Grades. Also das geht richtig ins Bindegewebe rein mit Narbenbildung und so weiter. Das heißt, der Saft in Kombination mit UV-Strahlung. Das gilt für alle mittlerweile. Beim Pastinak ist es extrem, bei der Raute ist es extrem, bei der Petersilie ist es sogar schon. Ob das jetzt die Zusammensetzung des Sonnenlichtes ist, die sich verändert hat, die Zusammensetzung der Pflanzen oder wir vielleicht sogar anfälliger geworden sind, das muss eine andere Wissenschaft erstmal rauskriegen. Sicher ist, es ist so. Das war früher auch nicht so in dieser Form. Das heißt, die Summe von Veränderungen, die wir feststellen, das heißt, die Vegetation verändert sich, die Inhalte verändern sich, die Inhaltsstoffe meine ich, verändern sich und so weiter, die lässt eigentlich den Schluss zu, dass sich unser Klima in irgendeiner Form verändert. Und wenn ich das in Korrelation setze mit anderen Wissenschaften, dann heißt das eigentlich, es wird offensichtlich wärmer, so ein bisschen. Und das führt dazu, dass ganz langsam diese ganzen Veränderungen stattfinden bei uns. So, ich glaube, erstmal habe ich eine ganze Menge erzählt.
Also ganz ehrlich, von meiner Seite sind, glaube ich, auch gar keine Fragen offen geblieben. Also alles, was ich hätte ansprechen wollen, was ich Sie hätte fragen wollen, haben Sie mir beantwortet. Hat irgendjemand...
Ja. Ich verstehe noch nicht, warum diese Böttcher Raum.
Ja.
Weil ist die Diversität der anderen kleinen Pflanzen mit Rot, oder können die in welcher Nutzung
benutzen? Ja, man könnte den Baum als Holz nutzen, natürlich. Aber das ist, oder habe ich Sie jetzt falsch verstanden?
Ja, weil die Pflanzenarten, die von den anderen
ja.
Jetzt in den heimischen
Ach so, ja, das ist aber das grundsätzliche Problem unserer Denkweise, sage ich mal so. Wenn wir zum Beispiel Naturschutzgebiete einrichten, dann schützen wir überwiegend erstmal, oder früher war das so, es hat sich ein bisschen verändert, überwiegend erstmal das, was wir schön finden und interessant finden. Also irgend so ein hässliches irgendwas, unscheinbare Alge, sage ich mal, ja, die ist irgendwann mal weg. Oder im Dschungel, da kennen wir uns auch nicht aus, oder so hässliche irgendwas, die sind erstmal weg. Orchideen waren immer schon recht schön, haben wir immer schon gesammelt, die schützen wir dann vorzugsweise erstmal. Und was natürlich auch klar sein muss, wir schützen den aktuellen Zustand. Das heißt, eigentlich ist jedes System in Bewegung, verändert sich. Wenn das nicht wäre, hätten wir jetzt hier nur noch Birken und Krähenbeere nach der Eiszeit, aber ist natürlich eine Menge reingewandert. Das heißt, wenn wir irgendwas schützen, schützen wir diesen Zustand. Eine Heidelandschaft zum Beispiel, die gibt es in der Natur fast gar nicht, nur ganz, ganz kleine Stücke natürlich. Alles, was wir an Riesenheiden haben, wie Lüneburger Heide, gibt es nur, weil es uns gibt, beziehungsweise weil es Schafe gibt. Wir könnten auch mit dem Rasenmäher darüber gehen, hätten wir den gleichen Effekt, aber das ist so. Wenn jetzt Pflanzen einwandern, grundsätzlich haben sie recht, dann könnte man sagen, was stellen wir uns da so auf ein hohes Ross und sagen, du hast hier was zu suchen und du nicht. Das ist nicht nur das Einwandern, sondern das ist das Verändern sozusagen, das inhaltliche Verändern. Und dieses vom Inhaltsstoff her bis zu, letztendlich würde das auch irgendwann zu zum Beispiel Veränderungen des Wasserhaushalts führen, Veränderungen des, und langfristig natürlich, dass die Klimaveränderungen die werden noch extremer werden. Also ein einfacheres Beispiel ist, nehmen Sie einen Dschungel, also so ein primär Regenwald, da ist es deutlicher. Da könnte man ja sagen, ja gut, wenn der weg ist, dann pflanzen wir was anderes dahin. Erstmal ist das fast unmöglich, weil Sie in den Tropen haben Sie ein Tonmineral, also ein anderes Tonmineral als hier bei uns. Und dieses Tonmineral hat Aluminium dazwischen, das ist so ein Schichtmineral. Und wenn der pH-Wert zum Beispiel runtergeht, das heißt, wenn der Boden saurer wird, geht das raus. Das ist bei uns auch passiert beim sauren Regen. Und Aluminium ist zum Beispiel toxisch. Das heißt, die Pflanzen würden sterben. Und wenn der Dschungel weg ist und nichts mehr da ist, was zum Beispiel den Boden hält, und Sie können auch keinen Dschungel wieder anpflanzen, dann haben Sie natürlich gewaltige Klimaveränderungen, weil die Verdunstung verändert sich an der Stelle und alles. Bei uns ist es schwieriger nachzuvollziehen, weil das alles im kleineren Maßstab ist, alles ein bisschen langsamer geschieht, aber doch in irgendeiner Form geschieht. Ne? Ja.
Beschattung durch Alleen und Effekte von Vorkommen sind hier ganz, ganz häufig und werden zum Teil auch wieder neu angelegt. Im Münsterland ist eine Allee, die Schatten spendet, wäre die große Ausnahme. Warum ist das eigentlich so?
Warum wir wenig Alleen haben? Ja, ich denke, weil wir zu viele Autos mal hatten oder sowas. Also die meisten Alleen sind einfach weggekommen, weil die für Autofahrer zu gefährlich waren. Das heißt, wenn ich zu schnell bin und auf den Acker lande, dann geht das glimpflicher aus, als wenn ich vor dem Baum fahre, logischerweise. Ja, ja, natürlich. Normalerweise war das eben so zu meinem Hof hin oder von Hof zu Hof, von Ort zu Ort, hatte ich bestimmte Richtsträucher, Richtpflanzen und die habe ich dann genommen. Also abhängig von dem Raum, in dem ich mich aufhalte, hört man das stellenweise auch noch. Wenn Sie zum Beispiel in einem Raum waren, der sumpfig war, wo der Wald wenig wert war, wo unter Umständen noch Hexen gelebt haben, Bruch, die Worte stecken da auch drin. Also ein Erlenbruch, da ist nicht viel los, das ist nicht viel wert und so weiter. Oder das alte Wort von uns, Brok. Das heißt, wenn Sie in Ost-Bevern-Brok oder sowas die Endung haben, dann waren Sie in so einem Raum. Jetzt können Sie auch so mal gucken, was da jetzt für ein Raum entstanden ist. Wenn Sie in einem Bereich waren, wo zum Beispiel ein trockener Boden mit Eichen und Birken waren, da waren meistens Gerber oder wie die auch immer hießen, Gerber, sagen wir mal. Die Gerber angesiedelt und die haben die Lohe gemacht aus der Eichenrinde und aus den Eicheln und den Blättern. Und wenn Sie irgendwo das Wort Lo drin haben, dann sind Sie in dem Bereich. Albers Lo, Güters Lo, können Sie schon sehen. Das heißt, wenn Sie dahin gefahren sind, hatten Sie garantiert eine Eichenallee oder eine Birkenallee und so weiter. Das kann man vom Ortsnamen oder sogar von den Straßennamen heute noch rückschließen. Und die sind einfach abgehackt. Ne? Ich kann sie da oben ganz schlecht sehen.
Dann noch eine Sache. Sie sprachen von den Pflanzen, die Frost brauchen zum Keimen.
Ja.
Und Sie sagten, die würden zum Norden hin abwandern oder in höhere Lagen.
Ja.
Gibt es Pflanzen, die keine Möglichkeit haben, irgendwohin abzuwandern, die quasi aussterben?
Es gibt ganz viele, die aussterben. Unter anderem auch deshalb, weil sie nicht wandern können. Oder weil sie so lange brauchen, um einen Vermehrungszyklus zu haben. Wenn ich nach 80 Jahren das erste Mal fruchte, ist das natürlich viel komplizierter, als wenn ich jedes Jahr als Einjähriger jedes Mal fruchte. Da komme ich viel schneller vorwärts. Und wenn es dann die entsprechenden Korridore, ist das richtig? Korridore? Hört sich irgendwie komisch an. Jedenfalls, wenn es die dann nicht gibt, diese Wanderrouten, bei Tieren ist es immer deutlicher. Man weiß, da müssen sie her, fertig. Wenn da jetzt eine Autobahn ist, ist zu Ende. Bei Pflanzen muss man eben unterscheiden, wie verbreiten die sich? Verbreiten die sich durch Wind? Die haben natürlich einen Vorteil. Wie die Birken, darum kommen die auch relativ schnell. Das sind dann die Pioniere. Und hier bei uns kommen auch Pioniere zuerst an. Dann kommen die, die irgendwie so Kletten haben oder sowas, die sich im Fell der Tiere verfangen. Die kommen auch relativ schnell vorwärts, weil die natürlich mitwandern können. Wenn da sowas runterfällt und nicht zufällig auch noch schwimmen kann, wie eine Kokosnuss, die verbreitet sich auch schnell, sondern eine Kastanie, die da hinfällt, die braucht natürlich viel länger, um zum Beispiel 100 Kilometer weiter irgendwann mal anzukommen.
Ja? Ja.
Und das ist in Abhängigkeit, die Wandergeschwindigkeit kann man also von den Pflanzen relativ schnell so eigentlich beurteilen, wie das so vor sich geht.
Würden Sie denn sagen, Klimawandel natürlich auch auf der Region hat sich auf die Pflanzenwelt natürlich bezogen. Gibt es Verlierer und Gewinner in der Pflanzenwelt durch die Veränderungen im Klima?
Ja, gibt es. Gewinner sind auf alle Fälle die ich da vorgestellt habe, die reinkommen, so, die also Bedingungen vorfinden, die für sie viel besser sind. Verlierer sind diejenigen, die angewiesen sind auf ganz bestimmte Bestäuber zum Beispiel. Es gibt Blüten, die brauchen Hummeln. Es gibt Blüten, die brauchen ganz bestimmte Fledermäuse oder irgendwie sowas, um bestäubt zu werden. Diese Hochspezialisierten, die sich diese Nischen da mal geschaffen haben, das sind im Normalfall meistens die Verlierer. Die Generalisierten, das werden wahrscheinlich leider die Gewinner werden dann, ne?
Das ist jetzt auf die Region bezogen, also ja. Es gibt Gewinner hier. Sind die Pflanzen denn irgendwo anders, dass die woanders verlieren werden? Oder sind das diejenigen, die mit dem Klimawandel klarkommen und sich einfach überall ausbreiten? Also die sie jetzt auf ihre...
Nein, die flüchten ja sozusagen. Die flüchten vom Mittelmeer, da wird es zu trocken. Mhm. Da fehlen also die Regen und die flüchten sozusagen der Feuchtigkeit in dem Fall hinterher. Und wenn es dann hier dementsprechend nicht mehr die Temperaturen so weit runtergehen und so lange kalt ist, können die sich hier etablieren. Und dann wandern, gehen sie so ganz langsam weiter. Bei Tieren ist das deutlicher, die dann wandern. Zum Beispiel haben sie jetzt Sittiche. Die haben sie überall im Rhein schon. Die ersten habe ich hier schon gesehen. So die ersten, diese kleinen Papageien da, dass die hier überleben können. Wo sie es wahrscheinlich auch merken beim Vogelzug. Also die Stare sind dieses Jahr deutlich früher gekommen als sonst. Und die haben bei uns zu Hause zum Beispiel zwei Bruten problemlos großgezogen. Ist für die Stare ein Vorteil, wenn sie zwei Bruten großziehen können. So. Ja, okay.
Von Ihrer Seite im Publikum noch jemand eine Frage?
Wenn man jetzt so Phänomene besprechen.
Ja.
Auswirkungen, was bedeutet das für uns, diese Phänomene, die Sie jetzt erklärt haben?
Ja, das ist sehr schwierig auf alle Fälle zu beantworten. Grundsätzlich ist es so, dass wir ja an diesem ganzen Dilemma nicht ganz unschuldig sind. Das heißt, wir sind diejenigen, die den Regenwald abholzen. Wir sind diejenigen, die irgendwie mehr Straße als Grünflächen machen. Beim Regenwald ist es relativ einfach erstmal. Ich kann zum Beispiel komplett auf Tropenholz verzichten. Das ist auch problemlos. Es gibt genug Alternativen hier. Und zu glauben, meine Terrasse müsste wirklich 50 Jahre halten, ist ja auch dummes Zeug, weil spätestens nach 20 Jahren mache ich sie nicht mehr leiden und ändere das Ding eh um oder nach 30. Also brauche ich gar nicht in diesen Zeiträumen denken. Mein ganzes Verhalten kann ich natürlich auch dementsprechend anpassen, indem ich erstmal bewusster mit dem ganzen System umgehe. Bewusster umgehen heißt die Art, wie und wo ich einkaufe, was gespritzt wird, wo das Zeug herkommt, was das für Wege mittlerweile hinter sich gebracht hat, um hier hinzukommen. Wenn ich irgendwann mal, was weiß ich, die Milch aus, ich weiß nicht, Amerika trinken würde, das wäre hirnrissig eigentlich, wenn bei mir nebenan die Kühe stehen. Die dann aber erst zur Großmolkerei nach, was weiß ich, nach Süddeutschland und kommt dann wieder zurück zu mir. Das ist ja irgendwo, kann man sich ja so schon vorstellen, dass das nicht logisch ist. Und die Mengen, die ich da verbrauche an Energie, um das alles zu machen. Das heißt, ich sollte meinen Energieverbrauch überdenken. Natürlich immer noch so, es geht auch, dass man noch gut leben kann, sehr gut leben kann. Also den Gesamtenergieverbrauch überdenken, mein Verhalten, wie und welche Gärten lege ich mir zu Hause an, was habe ich da an Vegetation und was habe ich da, was tue ich für die Insekten. Muss ich diese ganzen gefüllten Blüten zum Beispiel nehmen? Das Problem bei den gefüllten ist ja, dass ganz oft zum Beispiel die männlichen oder weiblichen Blütenbestandteile, also die, was ist denn jetzt, die Pollen und, ich komme jetzt nicht auf den deutschen Namen, also die männlichen und weiblichen Blütenbestandteile, wenn sie eine Tulpe haben, außen haben sie das Bunte, dann haben sie diese, die bitte? Genau, das fehlte mir, die Staubgefäße, in der Mitte haben sie dann den Stempel. So, und wenn sie eine gefüllte Tulpe haben, da sind aus den Staubgefäßen und aus dem Stempel sind dann sowas Ähnliches wie Blütenblätter gezüchtet worden. Das heißt, das wird dann auch noch bunt, aber da ist nichts mehr drin, für kein Insekt gar nichts mehr. Auf sowas kann man zum Beispiel zu Hause achten, dass ich das nicht unbedingt in meinen Garten pflanze. Und in der Summe gibt es ganz viel, bis hin zum Torf, der in den meisten Fällen sinnlos ist, wenn ich den in den Garten tue. Eher im Gegenteil, Torf ist sauer, hat keine Nährstoffe. Das heißt, wenn ich den da reinpacke, versauere ich meinen Boden und tue meinen Pflanzen auch nichts Gutes. Auf der anderen Seite würde ich dann die Moore in Schottland, Irland und in Russland und so weiter ausrauben. Also es muss nicht sein. Also ich kann ganz, ganz viel tun mit ganz kleinen Schritten und das ist trotzdem noch sehr schön und ich kann mich noch richtig wohlfühlen.
Ja. Ich weiß nicht, ob es nur mich persönlich betrifft, sondern eigentlich bekommt man die Informationen, was ich dafür tun kann.
Ja.
Erst jetzt gerade bekommen und wie kommen die anderen Bürger an solche Führungen oder öffentliche Führungen?
Natürlich gibt es im Botanischen Garten öffentliche Führungen, aber ich glaube schon, dass gerade in Deutschland dieses, wie nennt man das, Umweltbewusstsein im Vergleich sehr, sehr hoch ist.
Wird regionales Denken.
Ja, das kann man natürlich fördern, ne? Ja. Auf alle Fälle. Aber wenn man das mit den Ländern, ich sag mal, ein bisschen überheblich um uns herum vergleicht, dann ist dieses Bewusstsein des Individuums schon sehr, sehr hoch hier bei uns im Vergleich, ne?
Ja. Ja, wenn es in der Region schon das Bewusstsein schon verstärkt ist, dann haben Sie daran gedacht, dass Sie
Also ich persönlich habe 4 Jahre auf Borneo gearbeitet. Wir haben da Orang-Utan-Stationen eingerichtet und Nationalparke. Und das führt natürlich dazu, dass man in ganz starker Konkurrenz steht zu den Leuten, die das nutzen wollen, logischerweise. Als Einheimischer ist der Dschungel erstmal Gefahr. Das heißt, ich versuche, den wegzumachen. So, da kommen die gefährlichen Tiere raus und der wuchert mir alles wieder zu. Und da gibt es natürlich die großen Konzerne Holzkonzerne und so weiter, die ganz anders vorgehen. Das interessiert die gar nicht, was die Einheimischen da denken. Und da bleibt natürlich dann nichts über. Und in dem Dilemma steckt man immer. Und das ist natürlich auch ein Problem mit unserer Entwicklungshilfe. Für welche Projekte geben wir Gelder? Was passiert mit den Geldern, dass das vernünftig kontrolliert wird auch? Ne? Aber ich denke schon, auch die Zusammenarbeit. Alle botanischen Gärten zum Beispiel haben so ein Netzwerk botanischer Gärten und tauschen sich auch relativ regelmäßig aus.
Ne? Dieses Dilemma, gibt es das auch hier in der Region, dass Sie merken, dass es ja, Unternehmen oder irgendjemanden gibt, wo Sie gegen ankämpfen müssen?
Es ist manchmal ein bisschen, ich sag mal, schizophren, selbst wenn ich mich jetzt in die Nesseln setzen würde, sollte hier. Es ist folgende Situation. Sie haben irgendwelche Steinbrüche zum Beispiel. Erstmal ist man gegen den Steinbruch, weil da dieser Wald oder der Teutoburger Wald verschwindet. Jetzt habe ich aber dieses Loch und da siedeln sich eben Pflanzen an, für die es sonst keine Lebensräume gibt. An vielen, zum Beispiel südexponierten Steinbruchwänden. Oder nehmen Sie Sandabgrabungen. Da haben Sie zum Beispiel beim Sand, die Uferschwalben könnten da drin sitzen. Bei den Steinbrüchen, besonders bei den Kalksteinbrüchen, haben Sie Orchideen und diverse Pflanzen und auch viele Insekten, die da eben sich wohlfühlen. Jetzt gibt es aber bei uns ein sogenanntes Renaturierungs-Rekultivierungsgesetz. Das heißt, selbst wenn Sie da geschützte Arten haben auf Ihrem Steinbruch, müssen Sie Bermen einsprengen, das heißt so Treppen machen, Oberboden anschütten, Oberboden heißt meistens irgendwie das, was man so Mutterboden nennt, und jetzt wird es pervers, Erlen anpflanzen, als erste sozusagen Pioniergehölze. Das heißt, Sie kommen dann irgendwann mal wieder und haben Ihre wunderschöne Südwand, da stehen irgendwelche Erlen. Alternativ können Sie auch Weihnachtsbäume pflanzen, die Sie dann verkaufen, das geht auch. Das Problem ist auch ein bisschen diese Naturschutzgesetze, dieser Gedanke des Schutzes des Individuums, das ist natürlich richtig und gut. Aber wenn ich einen Schmetterling fange, mache ich mich strafbar. So. Wenn ich die Rückenspritze nehme und alles kaputt spritze, was da rumkreucht und fleucht, dann bin ich auf der legalen Seite. Also irgendwas läuft ein bisschen durcheinander. Und das Gleiche ist, dass wir so die Tendenz haben, die Natur ein bisschen zu vermenschlichen. Also dass wir so bestimmte Phänomene an Pflanzen oder Tieren eben übertragen auf uns. Was man, zum Beispiel habe ich da so eine Kindergartengruppe beobachtet, da wollten die Kinder sich aus einer Haselnuss irgendwas schnitzen. Macht das nicht, das tut der Pflanze weh. Das kann natürlich sein, dass die Pflanze irgendwelche Empfindungen hat oder irgendwelche Partien, Empathien oder was weiß ich auch immer. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Erfahrung, die Kinder mit Natur machen und machen müssen, viel, viel wichtiger sind als dieser eine Zweig, der da jetzt zufällig abgeschnitten worden ist. Ne? Denn irgendein großer Mensch sagte mal, man muss Sehnsucht wachhalten. Und Sehnsucht kann ich nur empfinden, wenn ich das in irgendeiner Form erlebt habe. Ich habe als Kind früher in der Ems gebadet. Wir haben diese riesen Muscheln da gesammelt. Ich fand das toll, diese Sandstrände, würde da gerne wieder baden. Aber wenn ich nur ein Stadtbad kenne, was soll ich die Ems erhalten? Wofür? Was habe ich davon? Gar nichts. Ne? Wir wandern jetzt ein bisschen ab, aber grundsätzlich glaube ich.
Ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch noch ein sehr großes und spannendes Thema. Es wird hier unten ja auch langsam etwas kühler. Wir können gerne oben bei einem Kaffee weiter sprechen, ja, würde ich sagen. Da kann dann auch jeder nochmal, wenn er vielleicht andere Themen oder in andere Bereiche reingehen möchte. Ich denke, Sie stehen da noch ein bisschen auf dem Kaffee zur Verfügung.
Ja.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Also Sie haben nochmal wieder ganz neue Perspektiven gebracht, auch die wir, würde ich mal behaupten, in unserem halben Jahr, wo wir uns da mit dem Thema Klimawandel beschäftigt haben, noch nicht wirklich bedacht haben. Und die auch nicht wirklich so weit schon bei den Stationen ausgearbeitet wurden. Also herzlichen Dank, Herr Vogt.
Ja. Dankeschön. Und ich fand das eine richtig gute Idee, die Sie da hatten, also Klimastationen einzurichten oder diese.